NDR Kultur. À la carte.
Anlässlich des Todes von Norbert Blüm wiederholen wir eine Sendung vom 15. November 2017. Jan Ehlert sprach damals mit dem ehemaligen CDU-Politiker und langjährigen Bundesarbeitsminister über dessen Buch »Verändert die Welt, aber zerstört sie nicht – Einsichten eines linken Konservativen«. Anlass für dieses Werk war ein Besuch Blüms im Flüchtlingslager Idomeni an der mazedonischen Grenze. Jan Ehlert hat Norbert Blüm zu Beginn des Gesprächs gefragt, warum ihm in Idomeni ein Ausspruch Bertolt Brechts aus den 1930er Jahren eingefallen sei. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Und was das mit Blüms eigener Lebenserfahrung zu tun habe, vor allem mit seiner Kindheit im Zweiten Weltkrieg.
Ja, ich habe schöne Kindheitserinnerungen an Mama und Papa und Oma und Opa. Aber auch schreckliche, die ich heute noch in den Knochen habe. Wir waren im Luftschutzkeller eingesperrt, die Flammen kamen näher und dann hat ein Feuerwehrmann vom gegenüberliegenden Hauptportal der Firma Obel die Rufe meiner Mutter gehört und hat die Tür mit mehreren Axthieben zerstört und wir waren frei, aber frei im Bombenhagel. Und es galt 30 Schritte über die Straße zu machen, 30 Schritte, nicht mehr. Es ist die längste Wanderung meines Lebens. Und deshalb bleibt für mich Krieg das größte aller Übel. Um Grenzen haben wir uns die Köpfe blutig geschlagen. Allein um diese Grenze, ob Elsass-Lothringen zu Frankreich gehört oder Deutschland, ob der Wackerstein, der ein Grenzstein ist, rechts oder links von Elsass-Lothringen in den Boden gesetzt wird. Darüber haben wir dreimal Krieg geführt. Mein Vater 1940 mit Sturmboden über den Oberrhein. Von 10 Boden kamen 3 an. Seine Enkel, meine Kinder, wissen gar nicht mehr, wo der Grenzstein da war. Die fahren mit dem Zug zu Zielen in Europa, die die Oma nicht auf der Landkarte gekannt hätte. Das verdanken wir Europa. Und ich sehe die große Gefahr, dass wir diese Errungenschaft der Geschichte, ich benutze das pathetische Wort Errungenschaft, nicht ausreichend würdigen. Im Gegenteil, weltweit ist für die Sehnsucht nach Nation, nach nationalem Stolz, das heißt aus der Geschichte nichts gelernt zu haben.
Und auch die Grenzen wachsen ja wieder. Sie wachsen auch wieder in Europa, eben auch an der mazedonischen Grenze, wo Sie gewesen sind. Und Sie haben dieses Brecht-Zitat ja wahrscheinlich auch mit Bedacht gewählt, wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten, weil die Erfahrung, die Brecht hatte, die Sie als Kind hatten, in Vergessenheit gerät? Oder wie erklären Sie sich das, dass der Nationalismus plötzlich wieder stärker wird, dass all das nicht mehr zu gelten scheint, was doch die letzten 72 Jahre geprägt hat?
Ja, ich rätsel darüber auch. Bei Nachdenken wird ja jeder zu dem Schluss kommen können, dass der Nationalismus keine der großen Fragen dieser Zeit lösen kann. Weder die Klimafrage lässt sich national lösen, noch die Finanzfragen. Der Finanzkapitalismus hat sich längst von nationalen Bindungen befreit. Noch der Terrorismus hält sich an Staatsgrenzen. Also die großen Probleme können gar nicht mehr national bewältigt werden. Warum trotzdem diese Sehnsucht wächst? Ich weiß dafür keine Erklärung. Es könnte sein, die Angst vor der Globalisierung, die Angst vor einer Anonymisierung der Welt. Demgegenüber müssten wir zu dem Europaprojekt auch noch ein zweites setzen, Stärkung der regionalen Identitäten. Ich glaube, dass man den Begriff Heimat aus der Höhe der Theorie wieder in das Lebensgefühl bringen muss. Dafür brauche ich aber keinen Nationalismus.
Also, dass sie der Nationalstaat in zwei Richtungen auflöst, hin zu einem größeren europäischen Föderalsystem und zurück zu einer Gemeinschaft der Regionen?
Ja, und dass Europa und die Europäische Kommission nicht zuständig ist, beispielsweise für die Frage, wie die Essig- und Ölflaschen auf Wirtshaustischen aussehen. Die sehen nämlich auch weiterhin in einem Beisel anders aus als in einer Taverne und in einem bayerischen Wirtshaus auch anders als in einer kölschen Kneipe. Und ich habe auch kein Bedürfnis, dass das alles vereinheitlicht wird. Ich bin dafür, dass in Europa die Steuergesetzgebung vereinheitlicht wird. Ich bin dafür, dass das Arbeitsrecht Mindeststandards hat. Aber ich bin nicht dafür, dass Europa sich in die nachbarschaftlichen Beziehungen der Menschen einmischt. Und diese Balance, ich gebe zu, dass sie nicht ganz leicht ist. Einerseits ins große Weite den Blick zu richten, Globalisierung. Andererseits wieder den Kirchturm zu entdecken, den Horizont Heimat. Das ist die große Aufgabe der Generation, die jetzt Verantwortung hat.
Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Da preist man uns das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte, daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben, lebe wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Abenteurer mit dem kühnen Wesen und ihrer Gier, die Haut zum Markt zu tragen, die stets so frei sind und die Wahrheit sagen, damit die Spießer etwas Kühnes lesen, wenn man sie sieht, wie das am Abend friert, mit kalter Gatt den stumm zu Bette geht. Jetzt frage ich sie nun noch, ist das bequem? Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renn nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Renne für dieses Leben, ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Ich selber könnte mich durchaus begreifen, wenn ich mich lieber groß und einsam sehe. Doch sah ich solche Leute aus der Nähe, da sagt ich mir, der Mensch ist gar nicht gut. Drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut. Ruhig auf den Hut.
Das war Dominik Horwitz mit der Ballade der Unzulänglichkeit aus Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper, Musik von Kurt Weill. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Zu Gast ist heute der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm. Und Herr Blüm, wenn es in dem Text heißt, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Ist das eines unserer Grundprobleme, dass wir Menschen immer mehr wollen, dass wir nicht verzichten können?
Ja, aber ich sehe eine andere Gefahr, die noch größer ist. Der zunehmende Individualismus. Nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Das ist eine Verengung des Blickfeldes. Es gibt kein individuelles Glück, das vom Elend der anderen begleitet wird. Deshalb setze ich auf das, was uns Menschen eigentlich auszeichnet, dass wir uns in den anderen hineinversetzen können. Kluge Leute haben herausgefunden, dass wir Spiegelneuronen haben, die uns dazu befähigen. Kein anderes Tier vielleicht, die Elefanten, haben solche Fähigkeiten. Deshalb ist meine Hoffnung nicht nur die Vernunft, die uns klüger macht, sondern die Mitleidsfähigkeit der Menschen.
Dafür muss man sich aber auch das Leid manchmal vor Augen holen. Man kann es leicht ausblenden. Ja. Sie haben das gemacht. Sie sind 2016 im März nach Idomeni in das Flüchtlingslager an der mazedonischen Grenze gefahren. Damals für 1.500 Menschen ungefähr ist es ausgerichtet. Damals waren, ich glaube, mehr als 14.000 Menschen in diesem Lager. Was hat Sie damals dazu bewogen zu sagen, ich fahre dahin, ich schaue mir dasselbe an und übernachte dort?
Ja, ich muss sagen, mit gemischten Gefühlen, weil ich mir der Gefahr bewusst bin. Man kommt sozusagen auf der Besichtigungsreise ins Elend und verlässt es nach 24 Stunden wieder. Das hat fast eine Ähnlichkeit mit dem Besuch eines zoologischen Gartens, wo exotische Tiere bewundert werden. Gegen diesen Elendstourismus habe ich große Vorbehalte. Aber auf der anderen Seite muss das Elend ins Bild gebracht werden. Das können wir nicht über Statistiken vermitteln. Das Elend hat ein Gesicht, beispielsweise in Idomeni. In dem Zelt hinter mir lag eine Frau mit ihrem Baby, das gerade 10 Tage alt war. Die war 3 Tage aus humanitären Gründen im Krankenhaus. Anschließend ist sie wieder nach Idomeni und lag im nassen Zelt mit ihrem gerade geborenen Kind. Da brauche ich keine große Ideologie dafür, um das als unmenschlich zu erklären. Eine Nacht in Idomeni, das Wimmern von Kindern, das Husten von Menschen, die krank sind, das ist eine Symphonie, die geht dir unter die Haut und die kannst du nicht durch Theorien bewältigen. Sondern das muss in dir den Aufstand wecken, dass wir das nicht hinnehmen dürfen, dass uns die klugen Leute nicht einreden dürfen, dass das halt Schicksal wäre und es wäre nicht zu verändern. Es ist kein Schicksal, wir können es verändern. Und wenn Europa mit 500 Millionen Menschen nicht ein paar Millionen Flüchtlinge aufnehmen kann, wenn 500 Millionen Wohlstandsbürger nicht 5 Millionen Flüchtende aufnehmen kann, ja, dann macht den Laden zu, da ist es nicht wert. Wenn die Polen sich abgrenzen, die Ungarn, ausgerechnet die beiden Länder, die wissen, dass Flucht Lebensrettung sein kann. Ohne dass die Ungarn 1956 vor den russischen Panzern geflüchtet werden, wären Millionen umgekommen. Nach dem Kriegsrecht in Polen sind 500.000 Polen geflohen. Die haben doch die Erfahrung in den Knochen, dass man gegenüber der Gewalt als letzte Rettung die Flucht hat. Wie können die heute sich so hartherzig stellen? Das ist mir unerklärlich. Haben die Gedächtnisschwund oder was?
Es waren ja nicht nur Polen und Ungarn, die damals gesagt haben, wir lassen die Grenzen zu. Sie bekamen Unterstützung von vielen anderen europäischen Ländern. Und eine Aufnahme, eine Verteilung dieser Flüchtlinge von Idomeni, die ist nie zustande gekommen.
Nein, das ist das Armutszeugnis von Europa. Da war und bin ich ganz stolz, dass in Deutschland eine große Bereitschaft war, zu helfen, über alle ideologischen Grenzen hinweg. Das gehört zu den Lichtpunkten meines Landes. Darauf bin ich stolz. Ich muss hinzufügen, als die Italiener in Lampedusa überschwemmt wurden von Hilfesuchenden, da haben wir uns auch nicht sehr freundlich bewiesen. Erst als die Flüchtlinge vor der Tür standen, sind wir aufgewacht. Wenn Europa nur das Europa des Euros ist, dann ist es nur ein Geschäft. Aber dafür, für Geschäfte, gibt es keine Bewegung der Herzen. Und wenn Europa nicht in den Herzen der Menschen Platz greift, wenn das nur eine Sache der Bürokraten, Experten, Kommissionsmitgliedern ist, dann hat sie keine Zukunft.
Sie beschreiben daher auch die Flüchtlingskrise als eine Art Nagelprobe, wo sich zeigen wird, was Europa wirklich zusammenhält. Und kritisieren, wenn es um die Euro-Rettung ging, dann waren alle Minister innerhalb von einer Nacht da und haben in Sondersitzungen Entscheidungen gefällt. In der Flüchtlingskrise sitzt man das aus. Also ist Europa eigentlich schon gescheitert?
Nein, da darf man die Hoffnung nie aufgeben. Mich stört, wenn große europäische Konferenzen, die Staatsmänner, Staatsfrauen zusammensitzen. Die wichtigste Frage ist, wie reagieren die Märkte auf unsere Beschlüsse? Sind die Märkte jetzt der Taktgeber? Wer ist die Märkte? Wo wohnen die? Ich meine, wenn Europa nur wirtschaftlich gesehen wird, da wird jeder jährlich eine Rechnung machen, was bringt es mir? Und da dann nicht alle Vorteile haben können, werden dann immer Rechnungen gemacht, bei denen manche sagen, jetzt ist es wirtschaftlich besser für uns, nicht mehr mitzumachen. Wenn das nur Rosinenpickerei ist, kann ich die Uhr danach stellen, wann Ende von Europa ist. Ich glaube allerdings und setze darauf, dass es uns gelingt, diese Idee Europas wieder nicht nur ins Gedächtnis, sondern die politische Bewegung zu bringen. Und so wünsche ich mir auch wieder, dass wir über Europa streiten, dass wir auf Marktplätze wieder uns bewegen. Manche Diskussionen auch in der Bundestagswahl, das ist mir vorgekommen, als das Haus brennt und wir reden darüber, ob im Treppenhaus die Tapeten ausgewechselt werden müssen. Völlig unproportional den eigentlichen Herausforderungen. Und deshalb wünsche ich mir auch im Parlament wieder Debatten, wo die Funken fliegen, wo mit Leidenschaft gekämpft wird. Ich meine, nach dem Krieg, diese Alten, die damals den Wiederaufbau begonnen haben, ich meine, das war eine Zeit auch der Armut, die hatten trotzdem große Ideen. Die haben nicht nur an die Beseitigung von Lebensmittelkarten gedacht, sondern an eine große Zukunft. Und da finde ich wieder so Lichtzeichen, dass der Macron am Abend seines Wahlsieges in Paris nicht die französische Nationalhymne singen ließ. Man muss ja wissen, dass die französische Nationalhymne für die Franzosen noch mehr gilt als unsere Nationalhymne. Dass er nicht dieses, ich sag mal, chauvinistische Lied singen ließ, sondern die Europahymne aus Beethovens 9. Das sind so Lichtzeichen, warum ich glaube, gebt nicht auf. So ein Macron hat ja auch gewonnen gegen Le Pen.
Macron hat ja ein stärkeres Europa zusammen mit Deutschland gefordert, Deutschland in die Pflicht genommen, sich mehr einzubringen, auch schärfere Töne anzusprechen. Ist das vielleicht auch nötig, dass einfach Dinge in Europa stärker kritisiert werden? Wenn wir auf Ungarn und Polen schauen, dann stellen wir fest, es kommt ja wenig aus Brüssel. Sie haben damals schon gesagt, Ihre Erfahrung aus 16 Jahren Europaratsmitgliedschaft war eher eine lähmende Höflichkeit, wo doch ja niemand den anderen auf den Schlips treten wollte. Davon müssen wir uns verabschieden.
Ja, das ist meine 16 Jahre Europatätigkeit, habe ich nicht in guter Erinnerung, weil es stinklangweilig war, weil diese Sitzungen ein Ritual haben. Selbst im Vatikan wird die Liturgie nicht mehr so gefeiert wie Ministerratssitzungen. Die beginnen erstmal mit an Höflichkeitsadressen, wo jeder jeden beglückwünscht für irgendwas, was gar nicht zu beglückwünschen ist. Und kurz vor Schluss werden dann noch irgendwelche bürokratischen Nebensächlichkeiten erledigt. So kriegen wir da nie Schwung rein. Wir brauchen eine europäische Regierung, die nicht für alles zuständig ist. Wir brauchen in Europa eine Klarheit der Kompetenzen. Wenn einer Europa anrufen soll, ein amerikanischer Präsident, wen soll er denn anrufen? Den Kommissionspräsidenten oder den Ratspräsidenten oder den Parlamentspräsidenten? Das ist doch völlig auch mit großem demokratischen Defizit. Also wir brauchen da nicht eine Spitze, wo niemand genau weiß, wer für wen zuständig ist, eine Dualität, sondern eine Regierung, die gegenüber einem Parlament, das frei gewählt wird, Verantwortung hat. Und das Kabinett muss auch die Möglichkeit haben, Initiativen zu ergreifen und nicht nur Vorlagen abzusegnen. Das Parlament muss wirklich ein Entscheidungsorgan werden. Wiederum mit der Grenze, dass sich nicht in alles einmischen, dass wir eine föderale Struktur haben, die Zuständigkeitsgrenzen für Europa klar markiert.
Also jeder nach seinem Geschmack, chacun à son goût, das wird nicht mehr gehen in Zukunft in Europa.
Nein, vor allen Dingen geht nicht die Methode, jeder sucht sich das aus, was ihm Vorteil bringt. Also die sogenannte Rosinenpickerei. Bei der Verteilung von Subventionen sind auch die in der ersten Reihe zu sehen, die bei der Verteilung von Pflichten im Wald sind.
Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir nicht fein. Man unterhält sich, wie man mag, auf bis zum hellen Tag. Zwar langweile ich mich stets dabei, was man auch treibt und spricht. Ich weiß, was mir als Wirt steht frei, doch ich bei Gästen nicht. Und sehe ich es an ihr, sich jemand hier bei mir, so pack ich ihn ganz ungeniert, werf ihn hinaus zur Tür. So pack ich ihn ganz ungeniert, werf ihn hinaus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue?
Ja, warum denn?
Sie ist mal bei mir so sitte, chaque à son goût. Sie ist mal bei mir so sitte, chaque à son goût.
Na servus, wenn jeder, der sich hier langweilt, hinausgeworfen wird, dann werden sich alle Gäste köstlich amüsieren. Ha, ha, ha.
Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasch um Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grob ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, dass ich nicht widerspruch. Ich will nicht ab genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich ziert wie ein Tropf, dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue?
Na, da frage ich nichts mehr.
Sie ist mal bei mir so sitte, chaque à son goût. Sie ist mal bei mir so sitte, chaque à son
Musik aus der Fledermaus von Johann Strauss. Es sangen Wolfgang Brendel und Brigitte Fassbender, begleitet von den Wiener Philharmonikern unter Leitung von André Previn. Und Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur mit Norbert Blüm, dem ehemaligen Arbeitsminister und ehemaligen Operettendarsteller. Denn genau in dieser Operette, die Fledermaus, Herr Blüm, haben Sie auch einmal mitgespielt in Köln. Wie kam es dazu?
Ach, ich mache immer gerne Sachen, die ich nicht kann. Ich probiere immer gern aus, was ich noch nie gemacht habe. Und so habe ich mich leicht überreden lassen, von Herbert Feuerstein in eine Doppelrolle zu gehen und den Frosch gleich zweimal auf die Bühne zu setzen, den Originalfrosch und ich als Kopie. Und dann haben wir halb improvisierend, halb textgenau unsere Vorstellung da gemacht. Die Gefahr war, dass die übrigen Darsteller überrascht von meinem Auftritt, denn die wussten nichts davon, auch angefangen haben zu improvisieren. Und wenn alle improvisieren, ist dann die Gefahr des Chaos ganz leicht, aber solche Absturzgefahren schätze ich. Ich bin ein Muffel, was Routine anbelangt. Immer wieder dasselbe. Ich lasse mich gern kitzeln von der Gefahr, dass etwas schief geht. Es mobilisiert meinen Spaß und meine Freude am Leben.
Das heißt, Freude haben Sie auch. Das ist schön zu hören, denn wenn man Ihr Buch liest, dann klingt da doch vor allem Zorn und Empörung mit. Vor allem auch gegen den Gott Mammon, gegen das Geld, was in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle einnimmt.
Ja, das Geld ist ein Zahlungsmittel. Und es war im Zusammenhang mit einer arbeitsteiligen Wirtschaft eine große zivilisatorische Errungenschaft. Aber dieses Geld hat sich selbstständig gemacht. Du kannst heute mit Geld mehr Geld verdienen als mit Arbeit. Und das halte ich für eine Degeneration. Dass dieses Geld diese Gefahr hat, das wussten schon die Alten. Das ist keine Erkenntnis erst der Neuzeit. Bei den alten Griechen gibt es den schönen Mythos von König Midas, der sich von Dionysos erbat, dass Dionysos ihm die Gabe verleiht, dass alles, was er berührt, zu Geld, zu Gold wird. Dionysos war gnädig und gewährte Midas dies Geschenk. Schon nach einem Tag kam Midas auf Knien zu Dionysos und bat um die Zurücknahme dieses Geschenkes, weil wenn er nicht zurückgenommen hätte, das Geschenk, dann wäre Midas verhungert und verdürstet, weil alles, was er berührte, zu Geld wurde. Und wenn alles, was wir berühren, zu Geld wird, Liebe, Vertrauen, Mitmenschlichkeit, wenn alles berechnet wird nach Kosten-Nutzen-Faktoren, dann wird es auf dieser Welt sehr kalt. Ich jedenfalls habe meine Frau nicht nach einer ausführlichen Kosten-Nutzen-Analyse geheiratet, sondern nach dem altehrwürdigen Verfahren der Liebe.
So ist ja auch der erste Ratschlag, den Sie Ihren Enkeln am Ende des Buches geben, heirate nicht des Geldes wegen. Also ja. Es ist tatsächlich eine Sorge.
Ja, es ist eine Sorge, dass wir den Wert von Mensch und Sachen nach seinem Geldwert beurteilen und dass damit die Welt zusammenschrumpft auf einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Reichtum der menschlichen Möglichkeiten. Diese Verderbnis kann man sich ja an so einem Karlauer klar machen, was würde eigentlich Anne sagen, wenn jemand sagen würde, Karl liebt Anna 3,7 Mal so viel wie Elisabeth, den würden sie doch für verrückt erklären. Den würden sie sicher nicht zum Standesamt schicken, sondern richtigerweise zum Psychiater. Aber so funktioniert das ja inzwischen. Wir suchen uns ja die Welt zurecht nach, das heißt heute Wettbewerbsfähigkeit, nach möglichst kostengünstig. Wenn ich das Programm des Neoliberalismus zusammenfasse, könnte es auch mein Papagei, den ich nicht habe. Aber wenn ich eine hätte, könnte das Programm formulieren. Kostensenkung, Privatisierung, Wettbewerb, das ist alles. Und das ist zu wenig.
Wie geht es denn dem Borussia Dortmund-Fan in Ihnen, wenn dann plötzlich von Ablösesummen wie 147 ja. Millionen die Rede ist, die für Ousmane Dembele gezahlt wurden?
Ohne Futurologe zu sein, auch nicht Kartenschläger oder Hellseher, so wird sich der Fußball selber kaputt machen. So überlebt er nicht die nächsten 30 Jahre. Mit dieser Art von Menschenhandel, Sklavenhandlung mit Zuckerbrot, wird der Fußball seinen Spielcharakter verlieren und mit dem Spielcharakter den Spaß am Fußball.
Sie sind in Katar gewesen, wo ja die Fußball-Weltmeisterschaft in naher Zukunft stattfinden soll und haben dort auch gesehen, dass eben etwas, was Sie vorhin mit Sklavenhaltung beschrieben, dort Ihrer Meinung nach Realität ist. Franz Beckenbauer sagt ja noch, es gibt dort keine, er habe keine gesehen.
Ja, das glaube ich ihm schon. Im Hilton habe ich auch keine Sklaven gesehen. Ich meine, wir sind da etwas illegal vorgegangen und waren auch an den Stellen, wo Zutritt verboten war. Und da hast du gesehen, was Ausbeutung ist. Die Arbeiter aus Nepal, aus Philippinen, ja, das sind Sklaven. Und das unter den Bedingungen eines Fußballs, der an Stars Millionen Gehälter verteilt. Und dass das Ganze irrationale Züge hat, kannst du ja daran sehen, die bauen Stadien, wo nach Schluss der Weltmeisterschaft gar niemand mehr drin sein wird. So viel Fußballer haben die gar nicht. Die werden wieder abgebaut. Und da macht dieser Weltfußball mit. Und wenn jetzt gesagt wird, wir hätten da kein Mittel dagegen. Ich wüsste ein ganz einfaches Mittel. Die Ronaldos, die Müllers, die Ozils, die Messis sagen, wir spielen nicht in solchen Stadien. Da wäre über Nacht das Licht aus. Wenn 10 Weltfußballer sagen würden, wir spielen nicht in einem Stadion, in dem Menschen zugrunde gerichtet wurden, dann wäre das die Attraktion schon deshalb weg, weil auch keine Bandenwerbung von Cola und McDonald's noch attraktiv wäre. Im Gegenteil, es wäre abschreckend. Ich meine, der Aufstand ist gar nicht darauf angewiesen, dass wir große Machtmittel einsetzen, dass wir Moral einsetzen, dass beispielsweise die Fußballstars entdecken, dass sie nicht nur Beine haben, um Fußball zu spielen, sondern auch ein Herz, um Mitleid zu haben.
Dass sie ja eigentlich immer demonstrieren. Der DFB vor jedem Länderspiel wirbt für Integration, für Vielfalt, ja. gegen Homophobie. Warum gelten diese Rechte dann nicht mehr, wenn es plötzlich ums große Geld geht?
Die Frage stellen Sie recht, weil eine solche Werbung im warmen Fußballstadion oder im gut gepolsterten Fußballstadion natürlich so folgenlos bleibt, wie wenn ich singe. Das wäre viel wichtiger. Der DFB würde in den internationalen Gremien, in der ja Sitz und Stimme hat, und zwar eine kräftige Stimme, einfach nicht mehr mitspielen. Ich meine, Der Vorgänger des jetzigen Präsidenten war so korrupt, wie der jetzige auch wahrscheinlich ist. Katar ist jedenfalls eine Schande für den Sport. Da verliert der Sport seinen Spielcharakter und er wird zu einer Form des Zynismus, der Menschenverachtung. Wir sind wieder beim König Midas. Alles, was er berührt, wird zu Geld. Selbst der schöne Sport.
Über die Funktionäre wollen wir gleich noch ausführlicher sprechen, nicht nur im Sport. Zunächst aber wollen wir den Unterdrückten eine Stimme geben. Und zwar hat Giuseppe Verdi das getan mit dem Gefangenenchor aus der Oper Nabucco va pensiero. Hier singt nicht Norbert Blüm, sondern der Chor der Staatsoper Dresden, begleitet von der Staatskapelle Dresden.
Ist auch besser.
Thank you.
war Pensiero, der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi. Sie hören Klassiker La Carte auf NDR Kultur und zu Gast ist heute der Menschenrechtsvertreter Norbert Blüm. Denn, Herr Blüm, 2003, da haben Sie sich auf eine Tour für Menschenrechte begeben, gemeinsam mit Günter Wallraff und Rupert Neudeck. Was ist daraus geworden?
Ja, ich bin mit Rupert Neudeck mehrfach unterwegs gewesen, Afghanistan, und zwar als es noch richtig gebrannt hat, das heißt, es brennt ja heute noch. Ich war im Irak, also insofern war das keine jetzt irgend so ein Gag. Und wir wollten in 2003 nach Tschetschenien. Da sind wir auch bis Moskau gekommen. Und dann haben sie uns schon auf dem Flughafen aussortiert, uns das Visum abgenommen und ins nächste Flugzeug gesetzt, um zurücktransportiert zu werden. Wir haben uns dann beschwert beim deutschen Außenminister, dem großen Fischer. Der hat uns auch versprochen, dass er dagegen protestiert. Es scheint streng vertraulich gewesen zu sein, denn nichts ist passiert außer Bedauern. Ich glaube, wenn du in Sachen Menschenrechte unterwegs bist, komme immer als Augenzeuge. Du bist immer stärker, ist meine Erfahrung, wenn du sagen kannst, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Wenn du dich auf Bücher berufst, kann dir jeder sagen, Falschmeldung. Du bist unschlagbar, wenn du sagen kannst, was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Und so ist diese Aktion wieder die Wand gefahren.
Sie kritisieren aber auch in Ihrem Buch, dass über Menschenrechte eben sehr viel gesprochen wird, aber nur wenige machen sich die Mühe, sie zu sehen und etwas zu ändern.
Meine größte Kritik ist, dass es so Menschenrechts-Spezialarbeitsteilung gibt. Also früher war es so, die CDU hat die Menschenrechtsverletzungen im Osten kritisiert, in Moskau, Warschau. Und die Linken haben sie kritisiert in Santiago. Und wenn wir das so einteilen, dass jeder seinen Spezialgarten hat, in dem er arbeitet, dann wird es mit den Menschenrechten nie was. Denn Menschenrechte gelten ohne Rücksicht auf Hautfarbe, links, rechts, groß, klein. Die gelten für jeden, der Mensch ist.
Aber auch dort greifen die Märkte wieder ein. Das haben Sie gemerkt, als Sie in Chile, also in Santiago, für die Menschenrechte der Unterdrückten in der Diktatur eingetreten sind. Dort wurde Ihnen dann auch schnell gesagt, Vorsicht, soeben wurde eine Ladung Militärlaster storniert für Chile durch Ihr Auftreten.
Ja, das war nach einem Gespräch mit dem Präsidenten von Chile, Pinochet. Und das hat in einer großen Aufregung geendet, die von der Deutschen Industrie- und Handelskammer dann auch sehr kritisiert wurde. Beim abendlichen Empfang bin ich da geifend beschimpft worden, weil ich die Geschäfte störe. Aber trotzdem gehört dieses Gespräch zu meinen großen Erlebnissen. Denn nachdem ich 3/4 Stunde mit dem Pinochet gezankt hatte, hat er plötzlich zu mir gesagt, triumphierend auf das Kreuz, das hinter ihm hing ein prachtvolles Barockkreuz, sagte, vor dem bete ich jeden Tag. Damit wollte er mich offenbar schockieren. Ich habe darauf geantwortet, Herr Präsident, das wird Ihnen auch nicht helfen, denn jeden, den Sie umbringen ließen, den kennt der, zu dem Sie gebetet haben, und zwar mit Uhrzeit und Adresse. Und er wird Sie nach jedem fragen. Ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, wie ein Mensch zusammenklappt wie ein Rasiermesser. Der polternde, amüsiert, lächelnde, zynische Pinochet brach zusammen. Fast hatte ich den Eindruck, dass er plötzlich Angst hatte. Mit Schreien war gar nichts mehr. Und das bringt mich auf die Idee, dass der Glaube, dass die Menschen mal Rechenschaft über ihr Leben ablegen müssen, vor einem Richter, der nicht bestechlich ist, dass das eine Idee ist, die die Menschenrechte stützen kann. Und das Ende vom Lied war, dass die 16 wirklich freikamen und nicht hingerichtet wurden. Und als ich Jahre später mit meiner Frau, jetzt kommt der schöne Teil, in Santiago in der Markthalle war, da kam mir ein kleiner Mann entgegen, das heißt klein bin ich auch, aber der war viel schmaler wie ich, fragte mich in gutem Deutsch, sind Sie Norbert Blüm? Ich antwortete wahrheitsgemäß mit ja, der fiel mir um den Hals, weinte, schluchzte, bekam keine Luft mehr, ich denke, jetzt bist du an den Verrückten geraten. Und als er wieder zwischen Weinen zu Wort kam, hat er gesagt, ich bin einer der 16, die Sie Pinochet aus dem Rachen gerissen haben.
Ein schönes Beispiel, dass man die Welt tatsächlich auch zum Guten verändern kann, wenn man sich einsetzt. Und Sie zitieren Karl Marx gleich zu Beginn als eine Ihrer Maximen, dass die Philosophen immer nur versucht hätten, die Welt zu interpretieren. Es käme aber genau darauf an, sie zu verändern. Wenn das das Ziel ist und wenn Sie auch die Kirche in die Pflicht nehmen, die sagt, das Christliche könnte so viel bewirken, würden Sie sich da gerade auch von Ihrer christlichen Partei oder den christlichen Kirchen deutlich lautere Stimmen wünschen?
Ja, ich fürchte, dass man Kritik nicht so formulieren darf, oh Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie jene, das sind nämlich die Pharisäer. Ich bin ja auch ein Teil einer Gesellschaft, die nicht nur aus Vorbildern besteht. Auch ich erhebe nicht den Anspruch, heiliger zu sein. Aber ich empfinde schon, dass das C in unserem Parteinamen CDU nicht ein Ausstellungsstück ist. Dass uns das C nicht sagt, wie die Rente zu organisieren ist, da muss ich meinen Verstand in Betrieb setzen. Der Glaube nimmt mir nicht die Anstrengung des Verstandes ab, aber er gibt mir den Auftrag, gerecht zu sein. Und das muss dieses C aus seiner Erbaulichkeit herausgeholt werden und muss ein Auftrag sein, für die Armen, für die zu kurz gekommenen, die Gewerkschaft zu sein.
Muss das auch die katholische Kirche noch stärker? Papst Franziskus äußert sich ja relativ deutlich. Ja. Er sagt beispielsweise, Wirtschaft tötet, womit wir wieder bei den Märkten wären.
Auch vor Franziskus gab es scharfe Enzykliken. Johannes Paul II. Hat ein Laborem Exercens, eine richtige antikapitalistische Enzyklika, in denen die Hierarchie klarstelle, dass die Arbeit vor dem Kapital kommt. Also an neuen Theorien haben wir eigentlich, ich jedenfalls weniger nachfrage, sondern an Beispielen. Wenn wir schon die Welt nicht wie die Revolutionäre mit einem Schlag verändern können, dann müssen wir in Unruhe versetzen. Und auch der große Elefant wird zwar nicht von einer Mücke gestochen, aber wenn 1000 Mücken stechen, kommt der Elefant zum Laufen. Und deshalb wünsche ich mir eine Kirche, die mehr Mutter Theresas hat, mehr Franziskus hat. Es gibt ja viele, an denen ich mir eine Scheibe abschneide. Aber ich wünsche mir schon einen Episkopat, der nicht einen Konzern leitet, sondern eine Bewegung für die Armen.
Die Kirche als Elefant ist ein schönes Beispiel, denn Tiermetaphern haben es Ihnen vielleicht doch angetan. Ein paar haben wir in dieser Sendung schon gehabt und Sie haben einmal ein ganzes Programm aufgestellt anhand des Karnevals der Tiere. Da tauchte dann Gerhard der Salonlöwe auf und Heide die Schnattergans. Wie kam es damals dazu?
Ja, das gehört zu den Spielen, von denen ich vorhin schon gesagt habe. Ich spiele gern und probiere gern Sachen aus. Und die Musik aus Karneval der Tiere ist wunderschön. Und es sind auch schon noch schönere Texte geschrieben worden, als ich sie je schreiben werde oder geschrieben habe. Aber ich habe den Karneval der Tiere, was ja ein bekanntes Verfahren ist, mit menschlichen Gesichtern versehen. Ich habe die Tiere zu Menschen gemacht oder die Menschen zu Tiere. Du kannst mit Fabeln eben Wahrheiten leichter aussprechen als mit Apologien und Programmen. Mit Lachen die Wahrheit zu sagen, ist einfach verträglicher als mit dem Schaum der Ideologie vor Mund.
Und manchmal auch mit Musik. Wir wollen jetzt hören diese wunderschöne Musik aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Und zwar hören wir den Schwan, gespielt von Eckhard Runge am Violoncello und Peter Winhardt am Klavier. Das war Der Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur mit Norbert Blüm, dem ehemaligen CDU-Arbeitsminister, der zu diesem Karneval der Tiere seinen eigenen Text geschrieben hat über Heide, die Schnattergans und Oskar, den Zwergwal. Aber wer war denn der Schwan, Herr Blüm?
Ja, das war ein großes Geheimnis, war auch spannend, als der Schwan Hibiskus geschmückt in die Arena schwamm. Angela, der Wunderschwan, Angela, der Schwan meines Herzens, Angela Merkel.
Ist sie noch immer der Schwan ihres Herzens?
Ich bin keineswegs immer ihrer Meinung, aber ich habe sie bewundert in der Flüchtlingsfrage. Da hat sie relativ allein gestanden, wenn ich es richtig beobachte. Da haben sich alle aus dem Staub gemacht und da hat sie aus meiner Sicht Stärke gezeigt, Standfestigkeit gezeigt. Da hat Angela Merkel meine volle Unterstützung. Übrigens gibt es wie immer in der Politik auch Meinungsverschiedenheiten. Ich bin wahrscheinlich in Sachen Sozialpolitik nicht immer ihrer Meinung, aber das muss man ertragen. In der eigentlichen Frage, wenn es um die letzten Rechte der Menschen geht, hat sie meine große Verehrung.
Aber bleiben wir doch beim Stichwort Sozialpolitik. Im Bundestagswahlkampf 2017 ist kritisiert worden, gerade nach den Kanzlerduellen, dass viel zu viel über die Flüchtlingssituation gesprochen wurde und viel zu wenig über die soziale Situation in Deutschland. Teilen Sie diese Kritik?
Ja, die entscheidende Frage für die Sozialpolitik der Zukunft wird sein, was passiert mit der Arbeit? Da gibt es zwei unterschiedliche Theorien. Die Arbeit geht uns aus. Oh, die Arbeit hat Zukunft, zu dieser Theorie neige ich. Allerdings wird es eine veränderte Arbeit sein. Der eigentliche Wachstumsbereich für Arbeit ist nicht mehr die Produktion. Das Herstellen stößt an seine Grenzen. Aber Dienstleistungen sind fast unbegrenzt. Nur da entsteht wieder die Nagelprobe. Organisieren wir die Dienstleistung nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip, nach dem Prinzip Kostensenkung, dann müssen wir sie mit Computern, Robotern ausstatten. Das ist alles viel besser als Menschen. Ich frage mich nur, ob das die Dienstleistungen sein sollen, die wir uns wünschen. Ich jedenfalls lasse mir die Nachricht über eine Krebserkrankung lieber von einem Arzt sagen als von einem Roboter. Also Sie können eine Dienstleistungsgesellschaft ohne Menschen herstellen. Ich will es nicht. Nur werden dann die Kunden gefragt. Wenn billig das einzige Kriterium der Auswahl ist, dann wird es immer billiger sein. Ihr dürft euch nur nicht beschweren, dass es sehr kalt werden wird.
Das stimmt sicherlich auf der einen Seite, dass jeder auch als Konsument verantwortlich für das ist, was er kauft auf dem Preis. Und auf der anderen Seite wird ja die Sozialpolitik auch durchaus von der Politik, wie der Name sagt, gemacht. Und wenn die Renten nicht mehr ausreichen, weil sie unter ein Mindestniveau sinken, wenn viele Menschen trotz Vollbeschäftigung nicht mehr genug Geld zum Leben haben, kann man da nicht auch verstehen, dass sie auf billigere Produkte zurückgreifen?
Ja, natürlich. Dafür gehören auch objektive Voraussetzungen. Eine der wichtigsten ist die Sozialpolitik. Und das Thema Rentenarmut ist gemacht. Das ist nicht vom lieben Gott gefallen. Und deshalb ist die Rentenfrage für mich eine der wichtigsten sozialpolitischen Fragen, weil, wie ich glaube, wie Sie schon zu Recht gesagt haben, wenn die Rente unter die Armutsgrenze sinkt, für viele Menschen, wenn du weniger Rente bekommst als Sozialhilfe, als Hartz IV, ja, warum gehst du da überhaupt arbeiten? Warum zahlst du eigentlich Beitrag, wenn du ohne Beitrag das Gleiche oder sogar mehr bekommst? Diese Rentenpolitik ruiniert die Leistungsfähigkeit an der Wirtschaft und vor allen Dingen, sie entwürdigt die Arbeit.
Da hoffen Sie auf die junge, nachkommende Generation, darüber haben wir schon gesprochen. Gleichzeitig ist gerade in Ihrer Partei die Junge Union eher neoliberaler eingestellt.
Ja, ich meine, so ein Spruch, den die junge Liberale wie auch die Junge Union gefeiert hat, jede Generation sorgt für sich selber, das war einer der Leitbegriffe dieser Jugendorganisation vor einigen Jahren, jede Generation sorgt für sich selber. Das halte ich für eine Meisterleistung politischer Dummheit. Jede Generation sorgt für sich selber. Ich habe noch kein Baby gesehen, das sich selber wickelt, selber stillt. Von der Wiege bis zur Bahre sind wir aufeinander angewiesen. Und deshalb ist die Rentenversicherung das Musterexemplar, in der Solidarität der Generationen geprüft wird. Und da wird niemand über den Tisch gezogen. Denn die Jungen müssen wissen, so wie sie die Alten heute behandeln, so werden sie von der anschließenden Generation behandelt.
Und so dringender ist es deshalb, sich dafür einzusetzen, damit man diese Welt für sich erschaffen kann. Daher auch Ihr Appell, verändert die Welt, aber zerstört sie nicht. An wen genau richtet sich dieser Appell eigentlich?
Ja, an uns allen und an die, die politische Verantwortung haben. Die Welt ist ein verletzbarer Stern und diese Welt ist endlich. Also müssen wir uns die Welt erhalten. Wir erhalten sie nur, wenn wir sie verändern. So wie sie jetzt ist, zerstören wir sie. Und das ist keine pathetische Rede. Da kann man die Uhr nachstellen, wann die Fidschi-Insel unter Wasser geraten. Oder da kann man die Uhr nachstellen, wann die Welt in einer Klimakatastrophe endet. Ich werde es nicht mehr erleben. Aber warum ich beunruhigt bin? Weil ich als Großvater auch für meine Enkel zuständig bin. Und ich möchte es ihnen nicht eine Welt hinterlassen, die sie in Angst und Schrecken versetzt.
Sondern, dass vielleicht irgendwann eine Welt da ist, um Brecht von Beginn wieder aufzugreifen, in der es dann heißt, ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht. Also ja. Sie bleiben optimistisch.
Ich bleibe optimistisch, weil ich glaube, dass in den Menschen angelegt ist, für andere da zu sein. Der Mensch hat deshalb überlebt, weil er sozial ist, weil er miteinander lebt. Der Mensch hat nicht überlebt, weil er das stärkste Lebewesen ist. Die Dinosaurier waren viel stärker. Trotzdem sind sie untergegangen.
Das sind Einsichten eines linken Konservativen. So der Untertitel Ihres Buches, verändert die Welt, aber zerstört sie nicht. Das ist erschienen im Herder Verlag und kostet 20 Euro. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
Norbert, ich bedanke mich.
Und enden wollen wir mit einem Lied, das Ihnen, so habe ich gelesen, auch etwas bedeutet, nämlich Nehmt Abschied, Brüder, ja. Ungewiss.
Ist alle Wiederkehr. Schön die zweite Strophe. So ist in jedem Anbeginn das Ende nicht mehr fern. Alte Pfadfinder, Erinnerungen werden in mir wach.
So dürfen Sie jetzt mitsingen, wenn es zum Abschluss kommt. Und das war Klassik à la carte auf NDR Kultur. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert.
Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr. Die Zukunft fliegt in Finsternis und macht das Herz uns schwer.
Das war eine à la carte Sendung aus dem Jahr 2017. Jan Ehlert sprach damals mit dem ehemaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der gestern im Alter von 84 Jahren verstorben ist.
NDR Kultur. Hören und genießen.